geschrieben, wenn mein Leben anders verlaufen wäre, hätte ich was Vernünftiges gelernt und würde heute nicht hier stehen. Weil manchmal sagt ja ein Mensch, wenn mein Leben anders verlaufen wäre, dann wäre alles anders. Und ihr kennt das berühmte Wort, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. So in etwa. Dann wäre mein Vater Millionär oder wäre ich Millionär. Wenn alles anders gewesen wäre, wäre alles anders. Natürlich, selbstverständlich. Und manchmal geraten Menschen so in eine Wehmut, vielleicht sogar in ein trübsinniges Jammern. Meine Startbedingungen waren nicht gut, meine Vergangenheit hätte anders laufen können. Vieles hätte anders laufen müssen, dann wäre und so weiter und so weiter. Ihr merkt, man kommt da in so eine Spirale rein, die nicht unbedingt nach oben zieht, wenn man darüber nachdenkt. Weil jeder von uns hat in seinem Leben, in ihrem Leben irgendwelche Dinge, also fast jeder. Ich habe noch keinen kennengelernt, bei dem das nicht so wäre, wo man sagen würde, naja, würde ich im Rückblick anders machen. War ein Holzweg, war nicht so klasse. Eigentlich, wenn ich das und das und das anders gemacht hätte, dann wäre es anders gelaufen. Natürlich, im Rückblick ist man so oft und so viel klüger. Und doch, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft auch der Bibel, die wir ganz tief verinnerlichen dürfen, immer neu. Egal, was du erlebt hast, egal, wo du herkommst, egal, welche Startbedingungen du bekommen hast, welche Erziehung, welche Ausbildung, welche Nöte du durchlaufen hast, auch in deiner Vergangenheit, egal, was es ist, dein Leben, deine gesamte Vergangenheit ist wertvoll, ist wichtig, ist notwendig, bekommt Sinn und Bedeutung, wenn du sie von dem her deuten lässt, der dein Leben segnet, der dein Leben in die Hand nimmt. Von diesem Gott, der jeder Vergangenheit Bedeutung und Sinn verleiht, egal wie sie aussah, egal wie sie aussieht, wenn du heute zurückblickst. Du kannst deiner Vergangenheit Sinn verleihen, wenn du sie von Gott her deuten lässt, neu deuten lässt. Auch wenn du vielleicht denkst, das war alles nicht gut. Und vieles ist subjektiv, vielleicht ist auch objektiv nicht gut, nach weltlichen Maßstäben gemessen. Und viele Vergangenheiten, wenn ich Menschen kennenlerne, wo ich denke, mein Gott, das tut mir so leid. Und doch sind diese Dinge kein unabwendbares Schicksal, dem ich jetzt ewig unterworfen bin. Dein Leben und deine Vergangenheit hat eine Zukunft. Und die verleihst du ihr, wenn du auf diesen Gott vertraust, der die Zukunft ist. Und das ist heute ein Stück weit das Oberthema, der Vergangenheit Zukunft geben. Und nicht im Rückblick leben, sondern im Vorblick nach vorne. Dein Leben ist niemals sinnlos. Und deshalb gibt es schlussendlich auch kein Wenn und Aber. Wir können oft, und manchmal ist das auch okay, dann darf man auch sein Schicksal beklagen. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn ich bei dem Wenn und Aber bleibe, dann gehe ich nicht nach vorne. Und unser Paulus, wir bewegen uns ja immer noch in diesem Philipperbrief. Ne, ihr erinnert euch, Paulus sitzt im Gefängnis und redet die ganze Zeit darüber, wie die Leute sich denn freuen sollen und was für viel Grund sie zur Freude haben und so weiter. Paulus ist ein Paradebeispiel dafür, wie man seiner Vergangenheit, die man aus seiner Sicht wahrscheinlich durchaus beklagen kann, wie man ihr eine konstruktive, gute Zukunft gibt von Gott her. Dieser Paulus, der uns diesen Brief, der den Philippern diesen Brief schreibt und uns da ein Vorbild gibt, zu sagen, die Glaubensrichtung für Christinnen und Christen, die Glaubensrichtung, in der wir leben, ist volle Pulle voraus. Volle Kraft voraus. Er sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Oder das, was hinter mir liegt, zu ignorieren oder klein zu machen. Ich integriere es als Teil meines Lebens von Gott her. Und so gehen wir in dieses dritte Kapitel von dem Philipperbrief, und Paulus beginnt. Und das im Hinterkopf zu haben,
der Vergangenheit Zukunft geben. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Freude, freut euch. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe, aber er wiederholt sich offensichtlich, aber manchmal ist es ja gut, Dinge nochmal zu hören. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Liebe Geschwister, freut euch, dass ihr mit Jesus verbunden seid, Punkt. Einleitender Satz, Punkt. An dem misst sich alles Weitere. An dem misst sich das ganze Leben. Wir vergessen das manchmal, dass das Zentrum all dessen, was wir tun, unsere Jesus-Beziehung ist. All das, was wir hier als Gemeinde machen, all die vielen Planungen, all die vielen Dinge, die wir organisieren, wo wir versuchen, Sachen schön zu machen, richtig zu machen, Veranstaltungen, alles muss in Relation zu dieser Jesus-Beziehung stehen und muss in diese Relation gesetzt werden. Wenn wir diese Beziehung, den Kern, worum es eigentlich geht, vergessen, dann machen wir viel, aber weitgehend sinnfrei, weil er ist der Kern. Nimm Christus aus der Gemeinde, wo ist die christliche Gemeinde? Nimm Jesus aus dem Zentrum, was machen wir hier? Paulus sagt, freut euch, das ist ein Grund zur Freude, das ist das Evangelium, eine Freudenbotschaft, und das wiederhole ich gerne, das wiederhole ich, und er ist ja, das wiederhole ich so oft, wie es nur geht. Weil wir vergessen das im Getriebe des Alltags so oft, worum es eigentlich geht. Und auch im Getriebe des Gemeindelebens vergessen wir oft. Und für ihn ist ganz klar, wir müssen alles in Relation zu diesem Evangelium, zu Jesus setzen. Immer vergleichen, passt das zu meinem Glauben, was ich gerade tun will? Passt das, was ich jetzt gerade vorhabe, zu meinem Glauben an diesen Jesus, den ich kennengelernt habe? Passt das, was wir als Gemeinde jetzt gerade vorhaben, zu dem, wie wir Jesus kennengelernt haben? Weil das Evangelium, das war von der ersten Sekunde an angefochten in dieser Welt. Jesus selber, der Stifter desselben, wurde beseitigt. Und damit hat man das Gegenteil bewirkt. Angefochten ist das Evangelium auch heute. Paulus weiß das und schreibt, nehmt euch in Acht, dreimal, nehmt euch in Acht. Und er findet krasse Worte. Wenn es ums Evangelium geht, ist Paulus nicht lieb, ist nicht sanftmütig, weil hier geht es um den Kern aller Dinge. Hier geht es um die Erlösung. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Er ist unser ganzer Stolz. Paulus weiß genau, wovon er redet. Nehmt euch in Acht. Da kommen Menschen, mal grob, da kommen Menschen in die Gemeinde, die haben Angst um die Tradition. Die fürchten sich, dass die Tora, das Alte Testament, der Alte Bund, Mose, dass die verloren gehen. Dass die keine Berücksichtigung mehr finden. Dass die in der Versenkung verschwinden, weil hier ist ja ein neuer Weg. Christus, das Christentum ist ein neuer Weg. Und wenn die jetzt hier neue Regeln einführen, dann ist das ganze Alte weg. Das kann doch nicht sein. Paulus war doch selber so. Er war ein Verfolger der Gemeinde. Er war ein Eiferer. Er schreibt das gleich noch ganz detailliert. Er sagt, und aus ihrer Sicht haben sie völlig recht. Ich verstehe diese Menschen. Das ist sogar keine Frage. Für Paulus war das auch klar. Die Tora, das Alte Testament, Mose, die sind konstitutiv für Israel, es ist ihre Identität. Nimm das weg und du hast kein Israel mehr. Nimm das weg und es gibt keine Juden mehr. Das wusste Paulus auch. Und er ist radikal für seinen Glauben. Er hat die Christen verfolgt. Er wollte sie ausrotten, weil er hat Angst um die Tradition, um sein Volk, er hat Angst um Israel, er hat Angst um den wahren, rechten Glauben. Und das, um das mal so zu sagen, bei alledem, das darf man würdigen. Das muss man auch anerkennen. Da sind Leute, wenn sie mit so einer Motivation herkommen, einen Eifer haben, das Rechte tun zu wollen, leider Gottes in die ganz falsche Richtung. Und deshalb weiß er, was er hier schreibt. Ich sage, passt auf, da kommen Leute, die agieren aus einer gewissen Angst heraus, aber wenn ihr sie agieren lasst, dann passiert Folgendes. Das berühmte Jesus und. Da, es reicht nicht mehr an Jesus zu glauben, um erlöst zu werden. Ihr müsst euch auch beschneiden lassen. Das heißt, ihr müsst auch alle Regeln des Alten Testaments halten. Das ist ganz klar im Neuen Testament. Wer sich beschneiden lässt, ist verpflichtet, alles zu tun, was das Alte Testament sagt. Und Paulus weiß das und sagt, hütet euch, die trennen eure Verbindung zu Jesus ab, weil sie sagen, ihr könnt keine Verbindung zu Gott haben, wenn ihr nicht Folgendes tut. Und das ganze Alte Testament ist doch schlussendlich ein sehr, sehr plastischer Bericht davon, wie Menschen an eben diesem Gesetz, das gut ist, wunderbar, gescheitert sind. Deshalb ja überhaupt das Evangelium. Und Paulus sagt, passt auf, dass keiner kommt und euch sagt, dein Glaube an Jesus reicht nicht. Und am Ende, natürlich, du reichst nicht. Weil er schreibt ja, wir vertrauen nicht auf Vorrechte irgendeiner Herkunft, eine tolle Vergangenheit, ich bin und unsere Familie ist schon und so weiter, vor Gott irrelevant. Oder auf eigene Leistungen, ich habe das und das und das gemacht. Das ist nicht so relevant. Wann ist es denn genug mit der eigenen Leistung? Man wird nie erlöst. Unser Stolz ist Jesus, das heißt, mein ganzer Ruhm, das bedeutet, ich habe eine gewisse Demut im Herzen. Und mit dieser Demut stehe ich vor Gott und sage, Herr, du bist mein Ruhm. Ich rühme mich keiner eigenen Leistung, weil da ist nichts. Und das ist in Ordnung, das ist gut, das entlastet mich ja auch. Und deshalb ist Paulus so radikal an dieser Stelle, sagt, lasst euch das nicht nehmen, was er euch erworben hat. Und er geht weiter für sich. Und deswegen sagt er das hier, weil da kommen Leute, die genau darauf pochen, ich hätte allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn die, dann ich noch mehr. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Und jetzt sieben Dinge. Sieben Dinge. Sieben ist ja im biblischen Denken immer diese Vollzahl, dieses Vollkommene. Ich könnte mich vollkommen darauf verlassen, denn ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, 3, ein Hebräer mit hebräischen Vorfahren, 4, Herkunft. Aus bestem Hause sozusagen. Darauf kann man sich schon was einbilden. Zweitens, die nächsten 3 Sachen, sein Handeln. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Die strengste Gruppierung im Judentum, die das wirklich super streng ausgelegt hat. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. 2, ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. 3. Wenn hier irgendeiner kommt und sagt, ihr müsst, dann hätte ich doch viel mehr Recht, das zu sagen, weil ich habe noch viel mehr gemacht als alle anderen. Ich habe die besten Voraussetzungen und ich hätte doch viel mehr zu verlieren als irgendeiner von diesen Leuten. Ich habe so viel in meiner Vergangenheit getan. Ich habe so viel investiert in den Glauben meiner Väter, in die Tradition. Ich habe mein ganzes Leben da reingesteckt. Ich habe die Tora studiert. Denn ich weiß, das Gesetz ist gut. Das schreibt er selber den Römern. Das Gesetz ist gerecht, heilig und gut. Ich weiß das, denn es kommt von Gott und so ist es auch. Und doch ist Paulus einer, der Durchblick hat und doch nichts sieht. Das wird ihm klar, als er Jesus begegnet vor Damaskus. Und sagt, ich habe so einen Eifer gehabt und ich war so überzeugt, dass das der einzige Weg ist, dass ich überhaupt nicht gesehen habe, was wirklich richtig ist. Und das ist diese Art des Paulus, der dann bei all diesen guten Voraussetzungen nicht da kleben bleibt. Also jetzt habe ich so viel Zeit investiert, jetzt habe ich Jahrzehnte in mein Studium der Tora investiert, jetzt mache ich da auch weiter. Jetzt lasse ich mich davon nicht mehr abbringen, das habe ich schon immer so gemacht. Das ist unsere Tradition und da lasse ich mir nicht reinreden. Weißt du, wie viel Zeit ich investiert habe? Bist du verrückt, dass ich das jetzt ändern soll? Da begegnet ihm Jesus. Zugegebenermaßen eine ziemlich heftige Begegnung. die seinen Blickwinkel ändert in eine Richtung, die, was ist halt Paulus, ne? Da ist er genauso konsequent wie vorher für die Überlieferung der Väter, jetzt zu sagen, doch genau diese Dinge, die ich für so groß und wichtig hielt, genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Nee. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Bei alledem mal bedenken, das war nicht ein bisschen, er hat sein ganzes Leben investiert in diese Sache. Es ist in meinen Augen nichts als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Das ist Paulus. Das ist Konsequenz. Er sagt, das ist alles Verlust. Ja, natürlich. Was ist dabei rausgekommen? Ich habe geeifert. Ich habe das Gesetz befolgt. Ich war der Strengste von allen. Und was ist dabei rausgekommen? Tote Christen. Tote Christen. Verfolgte Gemeinde. Er wollte dafür sorgen, am Ende, dass die, die diesen neuen Weg hineinbrachen, aus der Welt geschafft werden. Das wollten schon seine Vorgänger mit Jesus. Kreuzige ihn. Er auch. Im besten Eifer für das Gute. Ich habe geeifert. Was ich für Gewinn erachtet habe, wird mir plötzlich Verlust, denn ich sehe, es hat zur Folge gehabt, dass meine Brüder und Schwestern, die jetzt seine Brüder und Schwestern wurden, ermordet wurden. Wow. Diese Art Gewinn ist schon heftig. Und Paulus wäre nicht Paulus und Jesus nicht Jesus, wenn er jetzt in Verbitterung versinken würde. Was habe ich nur getan? Als er das erlebt hat, zieht er sich zurück, denkt darüber nach, reflektiert das, durchbetet das, seine Vergangenheit. Und ich bin fast hundertprozentig überzeugt, ich bin zwar jetzt nicht dabei gewesen, aber ich wette, der hat geheult, als er sich zurückgezogen hat in die Wüste nach Arabien und hat geheult wie ein Schlosshund. Wie konnte ich das tun, mein Gott? Wie konnte ich das tun? Jetzt denk mal an dein Leben. Manche von euch sind relativ jung. Andere relativ alt. Der eine hat viel erlebt, die andere weniger. Aber wenn du mal zurückblickst und auf Situationen denkst, auf Dinge, die du getan hast, und dann vielleicht dich hinsetzen möchtest und heulen möchtest wie ein Schlosshund, wie man so schön sagt. Wie konnte ich das tun? Wie konnte ich diese Person so verletzen? Wie konnte ich so einen Fehlgriff tun? Dabei hatte ich einen Eifer, ich wollte nur das Richtige machen. Wie konnte ich diesen Menschen so wehtun? Und oft sind es ja die, die uns am nächsten stehen. Die kriegen ja immer am meisten ab. Wie konnte ich nur? Und dann heul, dann wein, dann schrei, dann zieh dich zurück. Dann bitte um Vergebung, den Herrn, der gerne vergibt, immer wieder. Und dann bitte die Menschen, die du verletzt hast, um Vergebung. Und dann geh weiter und bleib nicht in der Vergangenheit liegen. Und sage, wenn nur alles anders gelaufen wäre, dann nein, es ist so gelaufen. Und für Paulus ist es klar, dass das ziemlich übel war. Aber er bleibt nicht da stehen, sondern er lernt daraus. Und deshalb, hier bekommt seine Zukunft Sinn. Deine, meine. Weil er nicht da in der Vergangenheit wehmütig kleben bleibt, sondern sagt, das war der notwendige Vorlauf. Ohne den wäre ich nicht hier. Gott benutzt das, um mich zu prägen, zu formen, um mich zu lehren, um mir etwas zu zeigen, um mich zu dem Menschen zu machen, der ich jetzt bin. Ich könnte gar keine Zukunft haben, wie er sie sich vorstellt, wenn ich nicht die Vergangenheit hätte. Aber nur, wenn ich daraus lerne, wenn ich daraus die Lektion und die Lehre ziehe, die Gott mich lehren will. Selbst Jesus hat 30 Jahre lang gelebt, einfach so. Niemand weiß so recht, was er alles durchlitten hat. Und woran er gelitten hat, aber er hat daran gelernt, wurde vorbereitet. Keine Vergangenheit ist sinnlos. Deine Vergangenheit ist niemals sinnlos, egal was du erlebt hast. Lass dir von Gott das schenken, dass das eine Vorbereitung ist, um zu lernen, dann auch loszulassen. Paulus sagt, ich habe dir den Rücken gekehrt. Ich setze das in Relation zu Jesus und so scheint es mir wie Müll zu sein. Gemessen an Jesus ist das wie Müll. Dreck heißt es eigentlich. Das ist, ne, es heißt nicht, dass seine Vergangenheit völlig sinnlos war, dass das alles egal ist oder dass das Alte Testament schlecht ist. Nein, das bedeutet, ich setze es in Relation zu Jesus. Genau wie Jesus sagt, wer mir nachfolgen will und lässt nicht alles los und hasst nicht seinen Bruder, seine Mutter und so weiter. Das bedeutet ja nicht, dass wir da jemanden hassen sollen, sondern in Relation zu Jesus muss das relativiert klein werden. Und die Vergangenheit wird relativiert und das Alte Testament wird relativiert, denn es ist der alte Bund. Aber jetzt stehe ich in einem neuen Bund, sagt Paulus. Ich lasse das los. Denn der größte Gewinn und mein tiefster Wunsch ist es, mit Jesus verbunden zu sein. Und deshalb schließt er mit dieser ja fast schon Aufforderung auch an uns: Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet, und die ich durch eigene Leistungen erwerbe. Das hat er probiert, das hat er bis ins Letzte probiert und es hat nicht wirklich gut funktioniert, wie bei all den anderen auch nicht. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich möchte Jesus Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, Auferstehungskraft, an mir selbst erfahren und ich möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Wow, dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Das ist konsequent. Das sagt Paulus, Wissen habe ich genug. Ich habe so viel studiert, dass mir der Kopf platzt. Ich kann das halbe Alte Testament auswendig. Wissen habe ich mehr als genug. Und wo hat es mich hingebracht? Jetzt will ich das Wissen füllen mit Leben. Ich will ihm Bedeutung verleihen. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich will etwas erleben. Ich will Jesus erfahren. Ich will teilhaben. Ich will ihm ähnlich werden. Ich will nicht nur wissen. Damit macht er das Wissen und die Kenntnis nicht schlecht. Er sagt, diese Kenntnis und das Wissen, die absolut notwendig ist, die ist nur die halbe Miete. Die Erfahrung Gottes, das Erleben dieser Kraft Gottes, dieser Auferstehungskraft, die ist es, die das Ganze mit Fleisch füllt sozusagen. Denn diese ganzen Worte, die aufgeschrieben sind, die sind der Deutungsrahmen für all meine Erfahrungen, die ich mache. Ich mache Erfahrungen, du machst Erfahrungen in deinem Leben. Was bedeuten diese Erfahrungen? Wie kann ich sie einordnen? Erfahrungen machen alle, aber wie kann ich sie einordnen? Von meinem Glauben her, durch dieses Wort, was gegeben ist, bekomme ich einen Deutungsrahmen. Ich bin nicht angewiesen auf das, was heute in der Welt passiert. Jeder sagt ja alles Mögliche, was denn recht ist und richtig ist und wie deine Erfahrungen zu deuten sind und das und das und das und das. Ich habe einen Deutungsrahmen, was voraussetzt, und deswegen ist Wissen nicht schlecht, dass ich diesen Rahmen kenne, sprich die Bibel. Aber wenn ich nur den Rahmen kenne und herkomme, wie das leider manchmal passiert, dieser Rahmen und sonst nichts, das waren die Judaisten. Du musst das, das, das tun, lass dich beschneiden, halte diese Regel, jene Regel, dann fehlt, Buchstabe tötet, Geist macht lebendig, dann fehlt das Eigentliche. Und so gesehen gehört beides zusammen und wir dürfen das gar nicht trennen. Der alte Bund war der notwendige Vorlauf für den neuen Bund. Dein altes Leben, egal was du gelebt hast, egal was du erfahren hast, war der notwendige Vorlauf für deine Zukunft, die vor dir liegt. Eine Zukunft, die wunderbarer nicht sein kann. Selbst wenn man es jetzt noch nicht sieht. Du hast Perspektive. Verleih deiner Vergangenheit Zukunft, indem du dich mit ihr versöhnt. Lebst du versöhnt mit deiner Vergangenheit? Dann hast du eine Zukunft. Lebst du nicht versöhnt mit deiner Vergangenheit, wirst du irgendwann ein verbitterter Mensch. Und wirst in deiner Verbitterung andere Menschen mit in diese Verbitterung hineinziehen. Wenn du dich aber versöhnst, und das ist das große Angebot der Versöhnung, was wir auch heute im Abendmahl miteinander feiern, dann hast du eine Zukunft. Dann hast du eine Zukunft bis in Ewigkeit. So kannst du deinem Leben, deiner Vergangenheit Sinn verleihen, weil er es tut. Du musst es nicht produzieren. Du musst das auch nicht googeln. Du kannst das einfach dir schenken lassen. Es ist ein Geschenk, das man annehmen darf. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, dass du uns Zukunft gibst, Perspektive, dass wir nicht an der Vergangenheit kleben müssen, dass wir nicht Sklaven unserer Fehler sind, die wir mal gemacht haben. Und dass du uns damit auch ermutigst, einfach vorwärts zu gehen, zu leben und auch nicht Angst davor haben müssen, dass wir Fehler machen. Du weißt, dass wir Menschen sind und dass viele Dinge, die wir tun, nicht wirklich gut sind. Und trotzdem dürfen wir etwas wagen mit dir, weil wir wissen, Vergebung, Perspektive ist immer neu möglich. Du vergibst uns 70 mal, 7 Mal am Tag und wenn nötig auch doppelt so viel. Wir dürfen vorwärts gehen und müssen nicht zurückschauen. Aber wir dürfen lernen aus dem, was du uns gegeben hast, mit unserem Leben, mit unserer Vergangenheit. Und ich danke dir dafür, dass wir uns so gegenseitig bereichern dürfen. Denn so vielfältig hast du uns geschaffen im Miteinander. Danke, Herr, dass unser Leben Sinn macht mit dir. Amen. Wir singen miteinander ein Lied.